Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. Januar 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Viren.
Georgien und der Ukraine.
Chemikalien.
Dem Finanzmarkt.
Berufsberatung.
Datenschutz.
Ich habe gerade gedacht, Berufsberatung ist dann auch nicht. Aber ja, dem Börsenticker.
Shamjaf zu Äthiopien.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an und die habe ich diese Woche beim Guardian finden können. Da hieß es, homeless people given free lunch to attend Trump Junior Event in Greenland. Also Obdachlose bekamen ein freies Mittagessen, damit sie an einem Event von Donald Trump Junior in Grönland teilnehmen. Und dahinter steckt die folgende Geschichte.
Bratwurst für Impfung.
Ja, so ungefähr. Nur unsinniger. Donald Trump Junior, der ja, wie der Name vermuten lässt, der Sohn von Donald Trump ist, der war letzte Woche in Grönland und zwar relativ kurz nachdem ja sein Vater diese, ich möchte eigentlich sagen Wirren, aber bei so Leuten weiß man ja nie, Besitzansprüche auf Grönland erhoben hatte. Also Er hatte ja gesagt, die Insel, die zwar zu Dänemark gehört und damit auch zu einem NATO-Mitglied, aber egal.
Da übrigens nicht hingehören möchte, nicht? Also die GrönländerInnen wären halt gerne weder Dänen noch Amerikaner.
Ich wollte gerade sagen, das wollen sie nämlich auch nicht sein. Aber gut, also jedenfalls hat er gesagt, also Donald Trump, der alte Senior, dass Dänemark absolut notwendig im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit der Welt sei. Freiheit der Welt. Jetzt gehört Grönland tatsächlich geografisch zu Nordamerika und ist damit ja auch nicht das einzige Gebiet, wo Trump gesagt hat, ja, das hätten wir jetzt ganz gerne. Also Kanada ist da ja auch gefallen. Jedenfalls hat er mit all dem ziemlich viel Irritation geerntet, gerade auch hier in Europa, weil es doch relativ unvorstellbar schien bisher, dass ein NATO-Land einem anderen NATO-Land, und dann hat er ja auch angedroht, notfalls mit militärischen Mitteln, Land abknöpfen könnte. Ja, also das hatte jetzt, bevor er das so gesagt hat, keiner, glaube ich, auf seiner Bingo-Karte.
Naja, der größte Player der freien Welt kündigt an, das zu machen, was die freie Welt den Russen vorwirft.
Ja, genau.
Das ist halt schon echt.
Ja, es ging dann auch so eine Karte und ich weiß nicht mehr, wo ich die wieder auf Blue Sky oder Mastodon gesehen habe, aber da hat dann jemand so eingezeichnet, welche, also was Amerika gehört und was nicht, also den USA, was den USA gehört und was nicht den USA gehört und was Russland gehört und was nicht Russland gehört. Also das war auch noch eingezeichnet so. Naja, und jedenfalls war Donald Trump Jr. in der Mission seines Vaters dann auf Grönland und vermutlich war geplant, folgende Bilder zu produzieren, also die Trump Force One, wie der Privatjet genannt wird, mit dem er da angeflogen kam, landet auf dem Flughafen, der Präsidentensohn steht auf der Treppe und die Leute jubeln ihm zu und haben so rote Magermützen auf, ja, und zeigen damit dann, dass die Grönländer die Idee eigentlich super finden. Also diese Bilder soll es eben geben. Und dann gab es später auch noch ein Mittagessen in so einem Hotel mit auch ganz vielen Maga-Fans. Und jetzt gibt es eben Hinweise darauf und dummerweise auch auf Video, dass bevor der Typ da gelandet ist, Maga-Team-Leute Obdachlose rekrutiert hatten in den Straßen und ihnen angeboten haben, so ja, wenn ihr mitmacht, kriegt ihr ein freies Mittagessen. Alles, was ihr tun müsst, ist jubeln. So. Und das hat auch ein Mitarbeiter des Hotel Hans Egede berichtet, der auch die Leute dabei beobachtet hatte, wo dann zum Mittagessen eingeladen worden war. Und er meinte dann so ein bisschen süffisant, naja, also viele der Leute, die jetzt hier heute Mittagessen waren, können sich das, glaube ich, sonst ökonomisch nicht leisten oder finanziell nicht leisten. Und die sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Und tatsächlich hat dann danach Donald Trump die Bilder, die sein Sohn da in Grönland mit diesen bezahlten Obdachlosen produziert hat, ausgeschlachtet und auch in seinem Truth Social, wie er sein eigenes Netzwerk heißt, damit angegeben. Aber ja, es kommt alles ans Licht, zumindest hier bei uns in der restlichen freien Welt. Ich vermute mal, dass in der Magerwelt jetzt das Märchen verbreitet wird, dass die Leute in Grönland jubeln und gerne Teil der USA werden wollen.
Ja, und der Rest der freien Welt nimmt es halt einfach so hin, weil dem Rest der freien Welt irgendwie egal zu sein scheint, was stimmt und was nicht. Ne?
Da komme ich jetzt drauf an, wen du damit meinst. Also es gab schon unterschiedliche Reaktionen. Ja,
ja gut. Dann, wo du das erzählst, habe ich noch einer der vermeintlichen Gründe, die die US-Regierung oder die künftige US-Regierung anführt, ist ja seltene Erden und Bodenschätze und sowas in Grönland. Und da gab es bei Bloomberg einen ganz interessanten Artikel von Javier Blas, Kolumnist über also Energie und Rohstoffe bei Bloomberg. Und die Überschrift ist einfach ganz schön: Greenland for critical minerals is utter nonsense. Also da seltene Erden abbauen zu wollen, ist völliger Blödsinn.
Tja.
Können wir mal in die Shownotes tun, fand ich ganz lustig. Ja, sagt halt, ist halt, das lohnt sich halt nicht. Also das ist halt einfach viel zu teuer. Das mag irgendwann in der Zukunft vielleicht mal lohnenswert sein, aber im Moment geht es gar nicht. Was ich, wo du Trump auch sagst, was ich irgendwie bemerkenswert fand die Woche, also die letzten Wochen so ein bisschen, aber diese ganz besonders ist, wenn man so sich auch gerade international die Nachrichten so anguckt. Montag ist ja Amtseinführung von Trump und diese Woche sind alle in so einer ganz komischen Duldungsstarre. So, was könnte passieren? Man weiß es nicht. Die Medien schreiben dann halt so diese üblichen hätte, könnte, wollte Berichterstattung. Ja, Trump könnte dies machen, könnte aber auch das machen. Niemand weiß es so genau. Die Ukraine hofft auf Trump. Der Libanon hofft auf Trump. Die Ukraine hat Angst vor Trump. Der Libanon hat Angst vor Trump. Das ist alles irgendwie gerade sehr, auf eine sehr unangenehme Art interessant.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Also es ist so ein, man kann es nicht so richtig greifen, finde ich. Aber es ist so eine Verunsicherung einfach zu spüren. Ja.
Verunsicherung neben Hoffnung in manchen Bereichen, ja, genau, ne? Also weil es ja jetzt schon so ein bisschen so aussieht, als würde, was den Nahen Osten angeht, so ein bisschen Biden den Staffelstab tatsächlich in dieser Hand von Trumps Leuten, nenne ich es jetzt mal, ist ja nicht nur Trump, aber so, der hat ja auch so einen Stab um sich geben und vielleicht wird daraus ja was Stabiles. Mal gucken, also es gibt jetzt immerhin ein hoffentlich stabiles, mal gucken, Abkommen zwischen der Hamas und der israelischen Regierung.
Was ein Start. Da warte ich aber auch nochmal ab.
Ja, ich habe es auch extra jetzt nicht auf die Themenliste für diese Woche gepackt. Es ist zu frisch gerade noch. Da muss man echt abwarten. Aber das ist ein Thema und Ukraine ist auch so ein Thema, wo wirklich alle extrem gespannt auf kommende Woche warten. Also natürlich, ja, wenn der jetzt vereidigt wird, wird er nicht sein Versprechen halten, innerhalb von einem Tag jetzt den Krieg zu beenden. Aber trotzdem.
Er hat ja auch, glaube ich, schon erhöht auf 100 Tage, ne?
Ach, hat er. Okay, das habe ich nicht mal mitbekommen, ja. Aber es bleibt natürlich mit Hoffnungen besetzt, was jetzt die Trump Administration, also der hat ja wirklich einen Stab von Leuten da auch hingesetzt, gerade in Bezug auf die Ukraine auch, was die tun wird und ob es vielleicht einen Deal geben kann. Also das ist ja das, was man Trump so zuschreibt, dass er eben Deals macht. Das ist der Knackpunkt, glaube ich, bei der Ukraine. Ein Deal, der auch der Ukraine die notwendigen Sicherheitsgarantien gibt. Also nicht, dass das Budapester Memorandum Teil 2 quasi, also dass die Fehler aus den 90er Jahren wiederholt werden und man der Ukraine übrigens zusichert und dann am Ende steht sie wieder ohne irgendwas da und wird angegriffen, sondern es wird wirklich entscheidend sein, gibt es einen, wie auch immer, Sicherheitszusagen oder Sicherheitsversprechen, die auch Hand und Fuß haben und wo dann wirklich auf der Basis dessen dieser Krieg ein Ende finden kann. Und ich höre ja viel, also ich höre ja den Ukraine-Cast der BBC, beim Economist gibt es einen, vielleicht sogar den ich am stärksten finde, Kolumnisten, der immer wieder auch darüber berichtet, wie er so diesen Krieg einschätzt und die Entwicklungen. Und international wird es wirklich als Möglichkeit angesehen, dass das in den kommenden Monaten in diesem Jahr noch ein Ende finden kann, mit dem vielleicht auch die Ukrainer zufrieden sein können. So, also es ist, ja, aber eben, wir wissen es halt nicht so. Wir können nur hingucken und hoffen.
Genau.
Bemerkenswert fand ich ansonsten diese Woche in der Ukraine, dass die Ukrainer in Kursk, also die Soldaten, die dort noch sind, nordkoreanische Soldaten gefangen nehmen konnten. Da, bevor da jetzt wieder irgendjemand, es gibt ja immer diese Leute, sagt, ja, aber das ist gegen die Genfer Konvention. Die Ukrainer haben nämlich tatsächlich auch Fotos veröffentlicht von den Soldaten, die sie da festgenommen haben. Tatsächlich steht es nicht wortwörtlich in der Genfer Konvention, dass man keine Fotos von gefangenen, genommenen Soldaten machen darf, aber tatsächlich werden deren Persönlichkeitsrechte auf eine Art geschützt. Jetzt ist es hier natürlich so, dass die Ukraine ein Interesse daran hat, der Welt zu beweisen, in Russland kämpft Nordkorea gegen die Ukraine. Ja, das ist also von weltpolitischer Relevanz. Und ich glaube schon, dass das echt nochmal eine andere Nummer ist. Und im Ukraine-Cast hat dann ein ukrainischer Soldat, der im Kursk diesen nordkoreanischen Soldaten begegnet ist, davon berichtet, wie die kämpfen. Und das fand ich total bedrückend zu hören, weil er sagt, also erstens sind die super jung, wirklich ja teilweise unter 20, und die kämpfen, als sei ihnen ihr eigenes Leben nichts wert. Also teilweise so Kamikaze-Techniken, aber auch wenn ihnen droht, dass sie gefangen genommen werden könnten, dann bringen sie sich lieber selbst um, und zwar auf so eine Art und Weise, dass man ihr Gesicht nicht mehr erkennen kann und sie nicht zu identifizieren sind. Also stecken sich irgendwie eine Granate unter einen Helm oder so. Und also fand ich echt krass, und ja, das passiert da jetzt. Also ich bin wirklich gespannt. Eigentlich auch ein bisschen verzagt aktuell, weil wir auch diese Woche wieder gelesen haben, dass die Bundesregierung sich mal wieder nicht einigen kann, wie sehr man jetzt die Ukraine unterstützen sollte. Und ich hätte gedacht, dass also spätestens, dass Nordkorea da jetzt kämpft, vielleicht den Leuten mal klar macht, so, es geht nicht nur um die Ukraine, es ist wirklich ein weltpolitischer Krieg um, weiß nicht, Demokratie versus Diktatoren und Autokraten. Und ja, aber ja, also wenn man nach Deutschland schaut und was da für Debatten gerade geführt, was sicherlich auch dem Wahlkampf geschuldet ist. Also ich habe das Gefühl, die SPD tut gerade alles, um sich irgendwie so als, naja, natürlich unterstützen wir die Ukraine so gut wir können. Wir sind der größte Unterstützer in Europa, so, ne, diese Masche. Und gleichzeitig, ja, aber Waffen sind ja auch, können ja keine Lösung sein. Also so diese Doppelzüngigkeit finde ich gerade sehr schwer erträglich, muss ich sagen.
Man braucht reichlich Ambiguitätstoleranz, ja, um der SPD zuzugucken, wie sie Außen- und Sicherheitspolitik betreibt gerade. Ja. Kommen wir doch mal zu was völlig anderem, was Handfestem.
Ja.
Das Robert-Koch-Institut gibt bekannt, die Grippewelle hat begonnen. Die dauert typischerweise ein paar Monate, und darum kommt jetzt der Aufruf, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst euch ruhig noch impfen, das lohnt sich. 14 Tage dauert es, bis der Impfschutz komplett aufgebaut ist. Die wirkt zwar meistens nur zu 60%, diese Impfung, aber die restlichen 40% bedeuten, dass man nicht für 2 oder 3 Wochen flach liegt, sondern vielleicht nur für eine Woche flach liegt. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm. Was außerdem hilft, ist Hände waschen und Maske tragen, vor allen Dingen, wenn man selbst Symptome hat, sagt das RKI. Wem sagt es das? Den Deutschen, was ein bisschen müßig ist, weil Maske tragen bekommen die Deutschen leider nicht so richtig hin, weil sie sich ja einbilden, dass die Freiheit wäre, andere Menschen zu belästigen oder zu gefährden. Und wo ich gerade bei Viren bin, was ich irgendwie total interessant fand, ich weiß gar nicht warum, aber Maul- und Klauenseuche. Also wir hatten über 30 Jahre, hatten wir keinen Fall von Maul- und Klauenseuche in Deutschland, und in Brandenburg sind jetzt aber 3 Wasserbüffel dran erkrankt und sogar dran gestorben, was relativ selten ist. Also an Maul- und Klauenseuche sterben die Tiere nicht unbedingt, sondern werden, ja, wie nennt man es denn? Unproduktiv, also hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Apathie, Blasen am Maul und auf der Zunge, an den Klauen und den Zitzen, Lahmheitserscheinungen, starke Schmerzen und so weiter. Vor allen Dingen bei Schweinen und Rindern, bei Schafen und Ziegen ist es wohl eher unauffällig, wenn die erkrankt sind. Sie haben vorsorglich die restlichen 11 Büffel aus der Herde auch getötet. Im Landkreis Märkisch-Oderland ist das passiert. Außerdem haben sie alle Paarhufer getötet, die im Umkreis von 1 Kilometer um die Weide herum gelebt haben.
Unglaublich eigentlich.
Es waren 4 Schafe und knapp 200 Schweine. In Berlin haben sie einen Zoo zugemacht und einen Tierpark, sicherheitshalber. Und auf der Grünen Woche, die heute beginnt hier in Berlin, Landwirtschaftsmesse, werden keine Rinder, keine Schweine, Schafe oder Ziegen ausgestellt.
Mhm. Was ich auf eine Art komische Meldung fand. Aber gut, Grüne Woche ist halt, man muss da mal gewesen sein, um das alles irgendwie seltsam, also ja.
Es ist einigermaßen seltsam. Also Maul- und Klauenseuche ist eine Virusinfektion, die ist für den Menschen ungefährlich. Und die Tiere, also sobald die infiziert sind, sind das Superspreader, und zwar jedes einzelne Tier. Weil das Virus wird verbreitet durch Flüssigkeiten aus aufgeplatzten Bläschen, durch Speichel, durch Atmen, also Ausatmen wird es verbreitet. Nach Genesung bleiben sie längere Zeit ein Virusträger. Wochenlang haben die noch das Virus im Stuhl, selbst wenn sie keine Symptome mehr haben. Darum wird davon ausgegangen, dass wenn ein Tier das hat, die gesamte Herde das hat. Weil das halt so krass ansteckend ist und sich so krass schnell verbreitet. Darum werden auch sofort die Tiere getötet, vermute ich zumindest. Man könnte ja auch hingehen und können sagen, okay, wir haben hier 200 Schweine, wir testen die jetzt mal durch. Mhm. Aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn du beim letzten Schwein angekommen bist, das erste schon alle anderen infiziert hat. Also dass es keinen Sinn ergibt, da einzeln zu testen. Und wahrscheinlich muss man zynischerweise auch sagen, dass sich das wahrscheinlich nicht lohnt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es teurer ist, 200 Schweine ordentlich zu testen, als einfach 200 Schweine umzubringen und sich neue zu kaufen. Eine weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche scheint es nicht zu geben. Also sie haben nochmal so rumgetestet und RKI-Leute, nee, das war gar nicht das RKI, sondern das, ich habe vergessen, wie es heißt. Faktencheck, guck schnell nach. Oder ich guck gleich nach, wenn ich
rede.
Genau. Also das Institut, das dafür verantwortlich ist, hat nochmal getestet und hat geguckt, und sie haben keine Hinweise auf eine weitere Ausbreitung gefunden. Was aber trotzdem passiert ist, dass andere Länder schon den Fleischimport und Tierimport aus Deutschland gestoppt haben. Weil die sagen, nee, das ist uns zu gefährlich, weil wir haben auch schon seit 100 Jahren keine Maul- und Klauenseuche mehr oder sowas. Weil das ist so ansteckend, fand ich auch einen interessanten Punkt, das ist so ansteckend, dass teilweise sogar die Räder von Autos aus betroffenen Gebieten desinfiziert werden, bevor die weiterfahren dürfen.
Oh mein Gott.
Krass,
ja,
oder?
Okay. Mhm.
Ich weiß nicht, aber ich fand das irgendwie total interessant. Also
interessant.
Keine Ahnung,
was mich da, ich find's bedrückend, aber okay.
Ja, ich meine, hey, die gute Nachricht, ja? Menschen sind davon nicht betroffen, ja. Jedenfalls nicht von der Erkrankung.
Immerhin. Noch nicht.
Genau. Wobei ich glaube, dass uns eher H5N1 treffen wird, bevor die Maul- und Klauenseuche auf den Menschen überspringt.
Wir bleiben bei den Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und zwar hatte ich geguckt, wie ist denn eigentlich das jetzt mit dem Abwassermonitoring bei Covid?
Hatten wir auch einen Kommentar, ne?
Ja. Eben. Und tatsächlich habe ich dann gesehen, dass es da, wo ich mir bisher immer die Daten geholt hatte, das ist dieses Infektionsradar vom Bund, wo man eben auch die Abwasserdaten sehen kann, da gab es die letzte Aktualisierung vor 30 Tagen. Und für 2025 waren bisher gar keine Daten vorhanden. Da habe ich mir gedacht, frage ich mal beim Bundesgesundheitsministerium, was los ist, und habe die folgende Antwort bekommen. Tatsächlich gibt es aktuell wohl noch Umstrukturierungen, und die Folgeaufträge sind noch nicht so ganz umgesetzt, offenbar. Das Abwassermonitoring war ja eigentlich am 31.12.24 ausgelaufen. Dann hatte das Bundesgesundheitsministerium aber gesagt, nein, wir setzen das irgendwie fort und das geht weiter. So, aber offenbar gibt es deswegen trotzdem so ein bisschen Übergangs, wie nennt man das denn, Störung.
Rumpeln.
Es rumpelt ein bisschen, genau. Sie sagen aber, dass sie bis Ende Januar 25 das Ganze wieder in den Griff bekommen wollen, was ich ein bisschen schade finde, weil, wie du gerade gesagt hast, aktuell geht's heiß her, Grippe, aber auch Covid, also die Atemwegsinfektionen sind, naja, also haben gerade so ihre Hochphase.
Wobei SARS-CoV-2 relativ klein ist. Also ich folge auf Blue Sky jemandem, Martin Hoppe heißt der, und der postet jede Woche, mindestens jede Woche, die Sentinel-Daten. Also die Sentinel-Proben, das macht das RKI mit Arztpraxen. und guckt, welche Viren, welche Erreger sind gerade irgendwie besonders unterwegs. Und auf Platz 1 ist tatsächlich Influenza A und B. 30% aller Infektionen also sind Influenza A und B. Und SARS-CoV-2 kommt ganz hinten, also irgendwie 2% nur noch oder sowas. Also ja, es scheint im Moment einigermaßen ruhig zu sein.
Aber das Problem ist ja, dass es da wirklich wahrscheinlich eine krasse Dunkelziffer geben könnte.
Klar.
Weil es wird da einfach nicht mehr getestet und in der Regel nicht mehr getestet. Es sei denn, du kommst jetzt vielleicht ins Krankenhaus oder so, aber sonst glaube ich, wird das ja wirklich fast nicht mehr getestet. Deswegen ist das Abwassermonitoring so wichtig und noch interessant, aber das kommt erstmal nicht. Im nächsten Wochenbericht des RKI soll es wieder erscheinen. Der wird erwartet für die Kalenderwoche 4.
Wo es das gibt, anscheinend zumindest, ich nehme das halt auch von diesem Blue Sky User, in Bayern scheinen weiter Abwasserproben entnommen zu werden. Ja. Und auch da ist SARS-CoV-2 wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau, Influenza A und B, aber beide gleichzeitig sehr stark. Und das scheint auch nicht normal zu sein, dass die beide gleichzeitig in dem Maße unterwegs sind.
Übrigens, falls jemand noch eine Begründung fürs Impfen braucht, also jetzt für gegen Grippe.
Es gibt Bratwurst.
Nein.
Nein?
Ah. Aber wenn man seine Grippeimpfung aktuell hält, dann verringert man auch sein Risiko für Alzheimer, habe ich gelernt.
Ah, okay.
Gibt es anscheinend auch einen irgendwie schwachen Zusammenhang. Fand ich interessant.
Dann bleiben wir bei Krankheiten, ne?
Ja, okay, weiter.
Dinge, die krank machen. Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, PFAS heißen die Dinge, davon gibt es 10.000. Und die haben ganz interessante Eigenschaften, chemische Eigenschaften, die machen, dass Oberflächen glatt werden, wasserabweisend werden, schmutzabweisend werden, sie besonders widerstandsfähig werden. Darum ist das zum Beispiel in so Teflonpfannen und wasserabweisenden Regenjacken und sowas, da sind PFAS drin oder drauf. Und genau diese Eigenschaften sorgen dafür, dass sie natürlich oder in der Natur abgebaut werden können. Und darum nennt man sie gerne Ewigkeitschemikalien, weil wenn die einmal in der Umwelt sind, dann bleiben die da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, es gibt Möglichkeiten, die aus der Umwelt wieder rauszuholen. Einzelne Kläranlagen machen das, einzelne Müllverbrennungsanlagen können das. Aber das Zeug ist einfach absurd weit verbreitet, wirklich. Das Zeug sammelt sich überall an. Sie haben es gefunden im Blut, in Organismen, also im Blut aller Lebewesen haben sie es gefunden, einschließlich des Menschen, in Ottern, in Fischen, in Vieh, in Pflanzen haben sie es gefunden. Das heißt, diese PFAS verunreinigen die komplette Nahrungskette. Und von einigen weiß man, wie sie wirken. Die wirken unter anderem aufs Immunsystem, die wirken unter anderem aufs Hormonsystem, so ein bisschen wie Mikroplastik auch. Wenn Mikroplastik fein genug zerrieben ist, in die Nahrungskette kommt, dann wirkt es wie ein Hormon. Niemand, zumindest ist mein letzter Stand, ist auch schon ein paar Jahre alt, niemand weiß so genau bei Mikroplastik jetzt, was es auslöst. Sie sehen halt nur, es wirkt wie ein Hormon, es verhält sich wie ein Hormon, es sieht aus wie ein Hormon. Und selbst wenn man jetzt keine unmittelbaren Schäden dem Zeugs zurechnen kann, sagte damals ein Wissenschaftler vom, ich glaube, Alfred-Wegener-Institut, mit dem ich drüber geredet hatte. Der sagte, es ist halt auch egal, weil das gehört da nicht hin.
Ja.
So, das finde ich eigentlich ein sehr gutes Argument. Das gehört da nicht hin und das gilt halt auch für diese PFAS. Es gab vor 2 Jahren schon mal eine Arbeit von einem Projekt, das nannte sich Forever Pollution Project, internationale Medienkooperation. Die haben damals veröffentlicht, ich glaube, wir hatten noch drüber geredet, eine Sammlung belasteter Orte europaweit. Und jetzt gibt es ein neues Ding, das nennt sich The Forever Lobbying Project, koordiniert von Le Monde, der französischen Tageszeitung, dutzende Medienpartner quer durch Europa, bei uns in Deutschland sind beteiligt, MIT Technology Review, der Norddeutsche Rundfunk WDR und die Süddeutsche Zeitung. Und was die sich jetzt angesehen haben in diesem Teil 2 sozusagen, im Forever Lobbying Project, sind 2 Fragen. Was kostet es, das Zeug aus der Umwelt wieder rauszukriegen? Genau. Und warum tut die Politik eigentlich nichts, obwohl sie das doch wollte? So, kommen wir zu den Kosten. Es kostet über die nächsten 20 Jahre, oder würde kosten, muss man ja sagen, weil es wird nichts getan, mindestens 95 Milliarden Euro, also 5 Milliarden Euro pro Jahr, bis zu 2 Billionen Euro, also 100 Milliarden Euro pro Jahr. Die niedrige Summe kommt zustande, wenn man davon ausgeht, dass sämtliche PFAS-Emissionen sofort eingestellt werden. Ja, und die langkettigen PFAS werden abwassertechnisch und bodendekontaminationstechnisch behandelt. Die schlimmen sind die kurzkettigen übrigens. Mhm. Ja, das sind die, die uns im Zweifelsfall dann krank machen werden. So, diese Summen, also zwischen 100 und zwischen 100 und 2000 Milliarden Euro, das finde ich so unfassbar, da drin sind nicht die Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme. Da gab es vor 6 Jahren eine Studie und die hat geguckt, was kostet die PFAS-Untätigkeit eigentlich im Gesundheitsbereich. Mhm. Und die kommen auf zwischen 50 und 100 Milliarden Euro im Jahr.
Zusätzlich dann noch obendrauf.
Ja, genau, obendrauf. Mhm. Genau. Das heißt 200 Milliarden bis, ja. Einer der Wissenschaftler, die an diesem neuen Projekt beteiligt waren, wird zitiert mit: Es gibt nicht genug Geld auf der Welt, um PFAS so schnell aus der Umwelt zu entfernen, wie wir es jetzt hinzufügen.
Toll.
Und ein anderer sagt, was man unbedingt bedenken muss, ist, dass es immer billiger sein wird, die Emission von PFAS zu stoppen, als zu dekontaminieren.
Ja.
Ja, es gibt noch eine schöne andere Rechnung, die haben es dann auch nochmal auf den Haushalt runtergerechnet. Ohne die Unternehmen dran zu beteiligen, was ja gerade nicht passiert, weil sowas wird gerne sozialisiert, solcherlei Kosten. Klar. Ohne die Unternehmen zu beteiligen, müsste jeder europäische Haushalt jedes Jahr 450 Euro zahlen, um das Zeug aus der unmittelbaren Umgebung rauszukriegen. Jeder europäische Haushalt 450 Euro pro Jahr. Ja, unser eins steckt sowas weg. Bulgaren vielleicht nicht so.
Alter.
So, warum tut die Politik nichts?
Ja?
Ja. Also damals, ne, als das erste Projekt gemacht wurde, wo diese große Karte, die ist auch wunderbar, ist, die schönste Aufarbeitung habe ich leider bei Le Monde gefunden. Ich empfehle also dahin zu klicken, auch wenn es mit Paywall ist. Die haben ganz günstige Angebote. Damals, 2023, gab es diese große Karte und da sind Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Schweden und Norwegen hingegangen und haben gesagt, hier, lasst uns doch irgendwie was anschieben, dass alle PFAS, also die gesamte Familie dieser Wirkstoffe, für Europa verboten wird.
Ja.
Aber es kam ganz anders. Ja? So, Forever Lobbying hat sich angeguckt. 8000 Dokumente. Daraus haben sie 1000 Lobbying-Argumente ausgewählt, analysiert und 200 Dokumente, die sie per so Informationsfreiheitsgesetzen und sowas in verschiedenen Ländern rausgepopelt haben. Und sie schreiben: Überall sind die Argumente alle gleich. Sie stützen sich auf die gleichen Wirkungsstudien und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Das gleiche Vokabular, die gleichen Zahlen. Die Kampagne wurde von Fluorpolymerherstellern und ihrer Industrieorganisation Plastics Europe orchestriert. Keins der 7 Schlüsselargumente, die durch den Stresstest gebracht werden, wird von der aktuellen Wissenschaft unterstützt. Die haben sich also die Argumente angeguckt, haben geguckt, okay, wie fundiert ist das denn, was die behaupten? Ist es nicht. Unter anderem, an sich sind diese Fluorpolymere nicht gesundheitsschädlich, weil die Moleküle ja viel zu groß sind. Die können gar nicht durch die Körperzellen durch.
Mhm.
Da, wo sie hergestellt und verarbeitet werden vielleicht, da, wo sie entsorgt werden, stimmt das nicht.
Mhm.
Sie zitieren die OECD mit dieser Aussage. Wenn man die OECD fragt, sagt die aber, ne, haben wir nie gesagt.
Mhm.
Ja, sie schreiben, tatsächlich sind Fluorpolymere in der Phase der Nutzung in der Regel ungefährlich. Mhm. Die Debatte darüber ist eine Nebelkerze. Das Problem ist die Herstellung und Entsorgung, ja, bei der es vor allem durch das Abwasser regelmäßig zu Verunreinigungen der Umwelt gekommen ist. Dann gibt es noch so ein Argument, das heißt, nicht alle PFAS.
Ja. Nicht alle Männer.
Nicht alle Männer, genau. Fand ich auch ganz schön. Also es gibt 10.000 Stoffe aus dieser Familie der PFAS. Die sind nicht alle gleich giftig. Das stimmt. Es ist aber, schreibt dieses Projekt, wie nennen Sie es, materiell unmöglich, die schädlichen Auswirkungen von jedem einzelnen Wirkstoff zu untersuchen. Und das ist das, was die Lobbyisten explizit und implizit fordern. Ja? Mhm. Nein, verbietet doch nur die, die schädlich sind.
Mhm.
Das ist ein ganz, ganz schöner Trick.
Guter
eigentlich.
Trick, ja.
Genau, ist ein ganz schöner Trick.
Jetzt sind die Leute erstmal die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt, rauszufinden, welche das sind.
Genau, wenn es nicht Jahrhunderte sind. Ne?
Ja.
Also ich meine, 10.000 Dinge auf ihre Schädlichkeit prüfen.
Vielleicht geht es ja mit
dauern,
KI,
ne,
ganz schnell.
Genau. Was sie auch behaupten, ist, Müllverbrennungsanlagen für Hausmüll würden PFAS aufnehmen. Stimmt nicht.
Mhm.
Ja? Weil die meisten Müllverbrennungsanlagen 200 Grad zu kalt verbrennen. Und trotzdem, es gibt eine Studie, die bestätigt, dass die Müllverbrennungsanlagen das können. die Schule hat die Industrie bezahlt.
Nein.
Dann gibt es das Argument, dass es keine Alternative zu PFAS gibt. Ja? Also das katastrophale Folgen für die Gesellschaft. Da haben sie 525 Behauptungen aus dieser Kategorie von Behauptungen gefunden. Also es gibt keine Alternative. Dann haben sie geguckt, wie viele sie davon überprüft kriegen. Das waren 134, sagen wir mal ein Viertel. Ein Viertel der Behauptungen, dass es keine Alternativen gibt, war nur überprüfbar. Der Rest ist aus dem Arsch gezogen, wie ich immer so schön sage. Außerdem gibt es Alternativen. Ja, es gibt auch eine Webseite zu den Alternativen. Und selbst bei einem Verbot werden die Übergangsfristen so großzügig bemessen, dass die Industrie Jahrzehnte Zeit hätte, Alternativen zu finden für das Zeug. Dann natürlich, Lieblingsargument der Industrie immer, Arbeitslose.
Ja.
Arbeitslose, Schließung von Produktionsstätten, Investitionsstopps, Verlagerung ins Ausland, Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit.
Ganz
schrecklich. Also genau, ganz, ganz schrecklich. Plastics Europe, also dieser Lobbyverband, hat sich leider geweigert, die Daten rauszurücken, die all diesen Annahmen zugrunde liegen.
Das ist jetzt blöd, ne?
Also hier habe ich in meinen Notizen übrigens das Ding, einer der beteiligten Forscher von der ETH Zürich sagt sogar, es würde Jahrhunderte dauern, diese 10.000 Stoffe zu untersuchen. Das ist also praktisch unmöglich. So ein bisschen erinnert mich das an diesen LSD-Typen in Friedrichshain.
Ja.
Muss man vielleicht auch erzählen für die, die nicht in Berlin leben. Es gibt in Berlin Friedrichshain ein Einzelhandelsgeschäft, der verkauft LSD. Und zwar ganz offen und so über die Ladentheke.
Das ist ein normales Geschäft, also auch echt geschmackvoll eingerichtet. Und ich war da noch nie drin, aber ich laufe öfters dran vorbei und denke jedes Mal, geiles Geschäftsmodell.
Ja, absolut. Nämlich immer, also das ist genau das Ding mit diesem nur die gefährlichen verbieten. LSD ist verboten.
Ja.
Aber du kannst am LSD-Molekül so rumtweaken, dass es dreht, aber eben nicht mehr unter das Verbot fällt. Und das macht der Typ. Und jedes Mal, wenn die Behörden hinterherkommen und sagen, LSD 2 ist auch verboten, dann macht der LSD 3. Und wenn die sagen, LSD 3 ist verboten, macht der LSD 4 und so weiter. Und das ist so ein bisschen dieser Ansatz. Und dem allen ist die deutsche Politik auf den Leim gegangen. Habeck hat im August 23 gesagt, man darf die Entwicklung von Technologien nicht durch Überregulierung verhindern, zumal der Einsatz in geschlossenen Systemen in der Produktion erfolgt. Danach hat Habeck aufgehört zu argumentieren. Scholz, Chemiegipfel im Kanzleramt. Ja? Das Kanzleramt lehnt pauschale und undifferenzierte Verbote ganzer Stoffklassen ab. Darum ist auch alles Marihuana verboten. Das heißt, genau die Regierung, die vor 2 Jahren ein genau solches Verbot angestoßen hatte, ist der Meinung, dass es dieses Verbot nicht braucht. Und jetzt argumentieren sie so, wie die Industrie das will. PFAS sind ja gar nicht besorgniserregend. Das sagt ja auch die OECD.
Ja,
wir erinnern uns, sagt sie nicht.
Ja.
Das ist, was gerade passiert.
Schön. Das ist doch
vergiftet
gut.
Oder arbeitslos. Gab es, glaube ich, mal ein Buch oder einen Film, der so hieß.
Fühlt man sich doch wieder in guten Händen.
Ja, vor allen Dingen, also dass diese, also in dem Bericht in Le Monde, die haben geschrieben, dass diese Ankündigung, so ein Verbot anzustoßen, zu so viel Lobbyaktivität geführt hätte wie nie zuvor. Kann ich leider nicht überprüfen. Aber kann ich mir sehr gut denken.
Ja, ich kann es mir Industrie. Auch vorstellen.
Also BASF ist ja jetzt nicht unsere Freundin.
Nee. Ach krass. Ja, das wird wieder ewig dauern, bis dann,
da
weiß ich nicht, wie dann
passieren.
Die Fridays for Future gegen PFAS heißen, aber
da wird überhaupt nichts passieren. Also wir haben gerade, also der Rechtsruck geht immer weiter. Der nächste Kanzler wird wahrscheinlich Friedrich Merz heißen. Oder falls sie mit der AfD koalieren wollen, wird halt jemand anders aus der CDU Kanzler. Weil Merz ja gesagt hat, mit ihm gäbe es keine Zusammenarbeit mit der AfD. Finde ich immer ganz interessant, solche Formulierungen auch. Nein, aber die nächsten Regierungen werden rechts sein und rechte Regierungen scheren sich einen feuchten Kehricht um Gesundheit der Bevölkerung, um Gesundheit der Böden und so. Das interessiert die alles nicht. Die interessiert nur, wo kann man möglichst gut Geld machen.
Ja. Wir bleiben bei der Wirtschaft.
Und das muss man, entschuldige. Und das, wenn man sich mal überlegt, wer hat das Umweltbundesamt? Jetzt komme ich selber durcheinander.
Ja,
ich gehe zur FDP.
Jens Spahn. Komm, ach nee, stimmt, das war ja gar nicht Spahn.
Das war Buschmann.
Buschmann.
Das hat Töpfer gegründet und der war bei der CDU. Ne?
Töpfer war ein super Typ.
Ja.
Der war auch auf diversen Klimakonferenzen so. Der hat das Klimathema auch schon wahnsinnig ernst genommen und davor gewarnt.
Naja, es gibt immer mal so Ausfälle.
Ja, Rita Süssmuth, Das sind die einzigen beiden, die mir sofort einfallen. Wir bleiben bei der Wirtschaft. Ich habe es vorhin schon gesagt, Donald Trump wird nächste Woche vereidigt. Und ich habe mich diese Woche deswegen ein bisschen mit Finanzmarktthemen beschäftigt, weil das jetzt was ist, was man immer weniger von so einem politischen Wochenrückblick, wie wir ihn hier machen, trennen kann, leider. Also ich würde mir ja wünschen, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss, aber ist so. Also es gibt ja so Themen wie Klimaschutz zum Beispiel, die sind mir sehr wichtig persönlich. Und da habe ich in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl entwickelt, dass die Politik zwar total hadert und zu wenig macht und zu langsam und so, und dass die Wirtschaft aber eventuell schneller ist. Also dass die Klimaschutztechnologien und auch die notwendige Transformation wesentlich schneller umarmen und einfach machen und vorantreiben. So. Und ein Faktor, der dabei eine Rolle spielt, ist unter anderem auch, dass die Risiken, die mit dem Klimawandel ja auch für die Unternehmen, also für die Wirtschaft kommen, groß sind und die ja auch keinen Bock darauf haben, diese Risiken zu tragen. Ein anderer Faktor ist sowas wie die Märkte, ja, also dass jetzt China oder auch Norwegen oder andere Länder immer mehr auf die Elektrifizierung setzen, auf erneuerbare Energien, jetzt auch grünen Stahl, ja, ist ja jetzt auch gerade ein großes Thema. Und damit dann, also gerade so ein Land wie China kann natürlich dann auch der gesamten Weltwirtschaft ein Stück weit die Richtung vorgeben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und dann natürlich auch noch, dass es sehr banal ist, dass man mit erneuerbaren Energien die Kosten senken kann. Ja, also sind alles so ein bisschen unterm Strich so rein wirtschaftliche Überlegungen, die dazu führen, dass Unternehmen sagen, so, wir machen das jetzt. Und ich habe immer gedacht, dass es dann eben wirklich auch durch die Wirtschaft vorangehen kann. Und das belegten ja auch so ein bisschen die Zahlen und Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren so beobachten konnten. Jetzt denke ich mir, vielleicht bin ich zu optimistisch gewesen, weil sich zeigt, dass mit diesem neuen Präsidenten in den USA auch die wirtschaftlichen Vorzeichen ganz andere plötzlich sind. Der hat ja angekündigt, Klimaschutz geht ihm am Arsch vorbei, ist klar. Und was er richtig geil findet, sind alle fossilen Energieträger, die will er weiter fördern. Und da hatte ja auch Christian Stöcker in seinem Buch ganz gut dargelegt, wie dann unter anderem in den USA dieses Framing geboren wurde, dass erneuerbare Energien und Klimaschutz sei woke. Ja, also ja. Das ist alles.
Ja, alles, was mir kein Geld bringt, ist woke.
Genau.
Und alles, so, was ich nicht gern essen mag, ist woke. Fenchel, woke.
Ja.
Ich sag's dir.
Brokkoli auch total woke.
Woke, total.
Ja.
Brokkoli.
Brokkoli. Jedenfalls, also Donald Trump ist noch gar nicht zum Präsidenten vereidigt worden, und trotzdem ist BlackRock aus einer der wichtigsten Klimaallianzen der Wirtschaft gerade ausgestiegen. Und das finde ich schon so ein kleines Vorzeichen auf das, was kommt. Früher hieß es bei BlackRock immer, Climate Risks are Investment Risks, also ne, was ich gesagt habe, die Risiken sind auch für die Wirtschaft groß. Und deswegen war es Teil einer Allianz, die heißt NZAM, Net Zero Asset Managers. Und die hatten es sich zur Aufgabe gemacht, dass die Klimaziele auch in die Logiken des Asset Managements sozusagen Einzug halten sollen. Also, dass nicht nur nach der Rendite quasi beurteilt wird, ob man jetzt bestimmte Aktien irgendwie aufnimmt, sondern eben auch Klimafaktoren eine Rolle spielen sollen. Und bevor BlackRock jetzt ausgestiegen ist aus dieser Allianz, hatte sie 325 Unterzeichner, die insgesamt ein Vermögen von, halte ich fest, fast 60 Billionen Dollar verwaltet haben. Also schon ganz ordentlich. So, und BlackRock ist jetzt raus. Das Ding ist damit vermutlich am Ende. Und das liegt wohl auch an einem großen Druck. BlackRock selbst hat in einem Schreiben gesagt, Teil dieser Initiative zu sein, Zitat, führte zu Verwirrung hinsichtlich der Praktiken von BlackRock und führte zu rechtlichen Ermittlungen verschiedener öffentlicher Amtsträger, Zitat Ende. Und was die so ein bisschen verklausuliert sagen, ohne beim Namen zu nennen, wer denn da irgendwie Ermittlungen überhaupt eingeleitet hat, ist es wohl so, dass in den USA schon in den letzten Monaten vor allem Abgeordnete der Republikaner großen Druck aufgebaut haben, dass fossile Unternehmen eben wieder in Zukunft berücksichtigt werden müssten im Asset Management, also stärker. Und genau, deswegen davon
vermutlich
gehen jetzt
eher,
alle
dass
aus.
Die, vermutlich eher, dass die Umweltfreundlichen nicht bevorzugt werden dürfen, oder? Also wenn
das
ich das jetzt richtig
so
verstanden habe, dann geht es da um eine Kartellrechtsklage.
Ja. Das, ja, wahrscheinlich kann man das sagen, so auslegen, dass sie nicht bevorzugt werden sollen, aber das bedeutet ja eben vielleicht auch eine Benachteiligung der fossilen Unternehmen. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Feinheit ist oder keine Feinheit ist, ehrlich gesagt. Jedenfalls habe ich so gedacht, ja, das ist doch mal ein guter Vorgeschmack darauf, wie die Finanzwelt unter Donald Trump und seinen ganzen Bros sich da in Zukunft wahrscheinlich verändern wird, weil das Klimaschutz da zunehmend eine Rolle spielte, das fand ich ja immer gut und habe ich auch die letzten Jahre beobachten können. Und dann ist es eben doch wichtig für die ganze Welt, ob da jetzt an der Spitze der USA ein Clown sitzt oder ein verantwortungsvoller Politiker.
Ja, auf eine Art, ne? Also was BlackRock ja vermutlich nicht macht. Also BlackRock wird ja jetzt nicht seine ESG-Produkte einstellen.
Nein.
Also zum Beispiel Aktienfonds, die besonderen Wert auf Umwelt, Soziales oder so auf Nachhaltigkeit legen, sondern ich sag mal, in seinen Alltagsentscheidungen nicht mehr nachhaltige Produkte oder nachhaltige Firmen bevorzugen, wobei die Frage ist, ob sie es nicht trotzdem tun, wenn sich damit gut Geld verdienen lässt.
Ja gut,
klar. Das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von, ja komm, wir sagen jetzt mal, wir machen da nicht mehr mit, ja? Weil, also wir verabschieden uns jetzt von der Ideologie, aber wenn der Markt das will, dann kriegt das halt trotzdem.
Klar.
Das könnte ich mir vorstellen, einerseits. Andererseits, glaube ich, ist in solchen Sphären des globalen Geldbewegens den Leuten wahrscheinlich vollkommen egal, was mit der Umwelt passiert.
Eben, das glaube ich nämlich
also das
auch. Ja.
Ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass das, ja.
Ich halte das wirklich erst für den Anfang von mal gucken, was in den nächsten 4 Jahren dann so passiert. Aber ich bin, was die Wirtschaft wird das schon alles wuppen mit dem Klimaschutz, also bin ich überhaupt nicht mehr optimistisch aktuell. Was ich aber ganz lustig fand, noch eine Finanzmarktnachricht, ist, dass Europas größter Pensionsfonds, was ein Fonds aus den Niederlanden ist, komplett seine Tesla-Aktien abgestoßen hat die Woche.
Wow.
Ja, weil sie gesagt haben so, also sie sind ja Aktionäre und haben das auch schon auf den Aktionärsversammlungen sozusagen bemängelt und auch dagegen gestimmt. Elon Musk bekommt von Tesla jedes Jahr ein Gehaltspaket von 56 Milliarden US-Dollar, aktuell 56 Milliarden US-Dollar, weil dieses Gehaltspaket an den Erfolg der Tesla-Aktie geknüpft ist. Also die Höhe oder Tiefe des Ganzen wächst oder schrumpft mit dem Erfolg der Tesla-Aktie. Und deswegen liegt es aktuell bei 56 Milliarden Dollar. Und da hat dann dieser niederländische Pensionsfonds gesagt, nee, also das finden wir zu krass, das können wir nicht mehr mittragen. Außerdem finden wir die Arbeitsbedingungen bei Tesla nicht gut. Wir sind da jetzt mal raus. Fand
vielleicht
ich auch eine gute Richtung. Könnte auch eine Richtung sein. So, wo habe ich das diese Woche gelesen? Man sollte Tesla behandeln, als wäre es Thor Steiner.
Ja, auf eine Art, ja, naja, ja, nun, nee, ja, ach, das würde bedeuten, dass jeder, der einen Tesla fährt, sich zu eigen macht, was Elon Musk und Donald Trump so von sich geben. Das ist ein bisschen viel sippenhaft, ist mir das allerdings. Aber das könnte natürlich, könnte das durchaus, also was ja passiert oder zu passieren scheint, das ist ja auch nur Kolportage, ist, dass Tesla zunehmend unbeliebt wird, auch bei den Käuferinnen und Käufern. Obendrauf drängen die Chinesen nach Europa und wollen hier Automobilwerke hinbauen. Ne? Also irgendwelche chinesischen Investoren hatten Interesse an zuschließenden VW-Werken angekündigt. Polestar will in Europa produzieren, also das ist so eine Koop mit Volvo. Wer weiß, vielleicht geht's Tesla gerade an den Kragen und wenn du ein großer Aktionär bist, siehst du das einen Tag früher und nimmst das Geld und läufst weg, solange du kannst. Mal gucken, was da passiert. Ich habe noch eine schöne Liste mitgebracht. Das Statistische Bundesamt hat nämlich die Woche bekannt gegeben, viele abhängige Beschäftigte in sogenannten Engpassberufen gehören der Babyboomer-Generation an und erreichen in den nächsten Jahren das Renteneintrittsalter.
Bum, bum, bum.
Auch so eine seltsame Sprache erreichen in den nächsten Jahren das Rente, ne? Die gehen demnächst in Rente. Ein Viertel der Leute ist 55 oder älter. Das ist schon eine ordentliche Zahl, ne?
Wow.
Und das führt dann zu Engpässen in einigen Berufsfeldern, wo die nämlich besonders stark vertreten sind. Am stärksten Bus- und StraßenbahnfahrerInnen.
Ja.
Fleischwarenverkauf.
Okay, ich meine, also vielleicht ist das auch nicht so schlimm.
Aber Busfahrer,
ja, das schon. Ich sehe es ja, auch hier immer, wenn ich Tram fahre, so die BVG macht massiv Werbung. Die brauchen dringend neue Fahrerinnen und Fahrer. Also, falls jemand Lust hat.
Ich kann das aber nachvollziehen, dass das keiner machen will. Ich meine, also Tram geht ja vielleicht noch, ja. Aber gerade Bus, wie du da von den Fahrgästen behandelt wirst, wie wenig Kohle du da kriegst, wie anstrengend der Job trotzdem ist, also das würde ich mir auch dreimal überlegen. Dann auch relativ weit oben auf der Liste Gartenbau, wo ich erst gedacht habe, das ist ja seltsam, weil es ist eigentlich ein geiler Job.
Jo.
Also bist halt draußen, machst schöne Dinge. Dann habe ich mir überlegt, die Leute, die ja bei uns hinterm Haus den Garten machen, das sind ja auch Gartenbauer. Und dann habe ich mir überlegt, wie diese unfassbar geizige Eigentümergemeinschaft, in der ich leider bin, sich im Prinzip weigert, gut genug zu bezahlen, sodass die Firma, die Gartenarbeiten erledigt, halt im Grunde durchgehend gestresste Mitarbeiter hier bei uns beschäftigt. Straßen- und Tunnelwärter werden auch knapp.
Aha.
Hab auch gedacht, wann habe ich zum letzten Mal einen Straßen- oder Tunnelwärter gesehen?
Ja.
Vermessungswesen hat auch knapp. Maurer, die Fleischverarbeitung hat auch zu kämpfen in Zukunft. Köche, Köchinnen, die Ver- und Entsorgung, die Altenpflege und Achtung, Versicherungskaufleute.
Oh.
Wo ich eigentlich erwarten würde, also gerade sowas, das kann man doch automatisieren.
Hm. Ja, vielleicht.
Also, würde ich so, naja. Sie haben auch Branchen sich angeguckt, also welche Branchen sind betroffen. Also wo verschärft sich in Zukunft der Fachkräftemangel? Grundstücks- und Wohnungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und jetzt kommt mein Lieblingswort, Lagerei.
Aber nicht Wegelagerei.
Wahrscheinlich, wenn am Weg gelagert wird, dann schon. Aber das sind dann halt so BerufskraftfahrerInnen und sowas. Die öffentliche Verwaltung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Wo ich mich auch frage, kann man nicht automatisieren? Naja, am wenigsten betroffen ist der Bereich Information und Kommunikation. Das heißt, Podcasts sind sicher. Also Podcasterinnen und Podcaster wird es auch in Zukunft sehr, sehr viele geben. Was ich ganz interessant finde, einfach an der Veröffentlichung ist, darum habe ich es auch mitgebracht, liegt vielleicht auch daran, dass wir ja auch Kinder haben, die so langsam in ein wesentliches Alter kommen, wo sich Gedanken machen, was soll aus mir werden. Für Leute, die auf Jobsuche sind oder sich vor allen Dingen fragen, was kann ich tun, was kann ich lernen, was halbwegs zukunftssicher ist, ist das vielleicht eine ganz interessante Liste.
Also das mit dem Fleisch.
Ja. Naja, wir können ja mal unseren vegetarischen Jungen fragen, ob er nicht fleischfahrend Fachverkäufer werden möchte.
Aber ich glaube halt, dass es ein Job ist, der vielleicht nicht so eine krasse Zukunft hat. Also würde ich mir zumindest wünschen, sagen wir es mal so.
Ja, kann auch, ja. Jetzt muss ich gerade wieder an diese Auszubildende denken hier bei mir beim Fleischer. Das ist Jahre her, da bin ich hier zum Fleischer, zum Biometzger hier in Tempelhof. Dann steht eine junge Dame hinter der Theke und sagt, guten Tag, bitteschön. Und ich sage, Tag, ich hätte gern Hühnerherzen. Und da sagt die Auszubildende in der Fleischerei, Ii!
Super.
Super, kommt die Chefin raus, was ist denn hier los? Sag ich, ich will Hühnerherzen. Die Azubine steht da mit einem fies Gesicht. Sagt die, nee, Hühnerherzen kriegen sie bei uns nicht, das kauft doch heutzutage keiner mehr. Gehen sie mal da und da und da hin, der hat Hühner.
Oh man. Kommen wir zum Thema Datenschutz.
Ii.
Ja, ist auch I. Und auch schmerzhaft. Also ich fand es schmerzhaft diese Woche, aber ich habe endlich die Wetter-Online-App von meinem Smartphone gelöscht. Und das hat folgenden Grund. Der BR hat zusammen mit netzpolitik.org rausgefunden, dass Wetter-Online neben Flightradar24, Kleinanzeigen, Focus Online und noch ein paar anderen eine der Apps ist, die Standortdaten von Nutzerinnen nicht nur speichert, sondern auch auf internationalen Datenplätzen verhökert.
Ah, Kleinanzeigen gleich mal löschen hier.
Ja. Oder halt Standort nicht teilen. Kannst du ja im iPhone auch einstellen.
Hätte ich ja auch mal sagen können.
Jetzt habe ich es gelöscht.
Ist halt bei einer Wetter-App, finde ich, unpraktisch, aber kann jeder so handhaben, wie er will. Wurde mir tatsächlich oft empfohlen, mach doch die Standortdaten aus. Und ich denke so, ja, dann muss ich jedes Mal wieder neu angeben, für welchen Ort ich jetzt das Wetter haben will. Das ist auch irgendwie blöd. Jedenfalls hatten BR und Netzpolitik sich nämlich einen Datensatz vom US-Datenhändler Datastream besorgt. Die haben das da wohl irgendwie als kostenloses Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt. Und ich fand dann total interessant in deren Recherche so ein paar Informationen für all diejenigen, die immer sagen, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Mhm. Dann dachte ich so, ja, okay. Aber wie fändet ihr es, wenn, sagen wir mal, jemand, der euch nicht mag, Folgendes über euch weiß? Und das ist jetzt ein Beispiel einer Frau, die sie wirklich identifizieren konnten. Also sie haben den Datensatz bekommen und konnten dann eine Frau darin identifizieren, haben Kontakt mit der aufgenommen und die hat auch all die Daten bestätigt. Also, was hatten sie über die Frau rausgefunden? Der genaue Wohnort, dass sie in einem Einfamilienhaus lebt, dass sie ein nahegelegenes Krankenhaus und eine Spezialklinik relativ häufig besucht hat und dass man an dem Besuch auch Rückschlüsse auf ganz sensible Gesundheitsdaten ziehen könnte.
Und das ist halt so ein Problem, was die Leute immer nicht begreifen. Die glauben, sie hätten nichts zu verbergen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand weiß, was du getan hast, sondern es geht um das, was dieser jemand aus dem, was du getan hast, für dein zukünftiges Verhalten ableitet. Mhm. Das ist ja, finde ich, das viel größere Problem, dass irgendwo irgendjemand an der Datenbank sitzt und sich denkt, der Holger Klein, spätestens übermorgen macht der einen Terroranschlag.
Ja, das wäre ja vielleicht gar nicht mehr schlecht. Also wenn man jetzt
wenn
bei dem
einen Terroranschlag
Täter,
machen würde.
Nein, wenn man jetzt bei dem Täter von Magdeburg, von dem man ja anscheinend auch unzählige Daten hatte.
Ja, okay.
Wenn man
aber
dann,
ist das jetzt ein guter Grund dafür, das mit 80 Millionen Einwohnern dieses Landes zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, weil offensichtlich hat das Datensammeln nicht dazu geführt, ihn davon abzuhalten. Das das ist ja das Absurde. Man kann über einen Menschen, also das können wir auch nochmal verlinken, weil so eine Erkenntnis, die ich diese Woche hatte, man kann über einen Menschen kaum mehr sammeln als über diesen Täter. Und trotzdem ist nichts passiert. Also
völlig über 100 Datenpunkte oder sowas haben wir. Also irre. Ja.
Schlechte Nachrichten für Bodo Ramelow. Candy Crush ist auch eine der Apps, die der BR und Netzpolitik.org nachgewiesenermaßen darauf, also die haben natürlich geguckt, wo kommen denn diese Daten her und können dann halt nachweisen, das sind diese und diese Apps und da ist auch Candy Crush unter anderem dabei. Und ich dachte dann, vielleicht ist es auch, die haben in diesem Artikel so ein paar Apps aufgelistet, bei denen sie ganz sicher sein können, okay, die haben euch abgeschnorchelt und verkaufen jetzt da eure Daten. Mhm. Aber es sind sicherlich noch etliche andere, die jetzt nicht in diesem Artikel stehen. Und wenn ein Dienst eure Daten laut AGB mit 800 Partnern teilt, wie Wetter Online das gemacht hat,
ja,
dann ist das vielleicht eine Red Flag.
Das, ja, doch, könnte man fast von ausgehen. Ja. Fertig.
Dann kommen wir jetzt zu Shamjavs Blick über den Tellerrand. Ich habe nämlich aus ihrem Newsletter diese Woche, der heißt What Happened Last Week, und falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann kann ich das nur empfehlen, eine Nachricht gefischt, die hieß, Afrika bekommt einen neuen Aktienmarkt. Da ist es schon wieder, das Finanzthema. Mhm. Aber Wirtschaft ist halt tatsächlich eben überall. Und zwar wird in Äthiopien jetzt nach jahrzehntelanger Pause wieder eine Börse eröffnet, was für das Land ein ziemlich großer Schritt ist. Also sie hatten ja viele Jahre lang Krieg. Was genau dieser Schritt jetzt bewirken soll und was davon zu erwarten ist, das erzählt uns jetzt die Scham.
Nach 50 Jahren geht Äthiopien diesen unglaublich wichtigen Schritt, nämlich eine eigene Börse wieder aufbauen, einen eigenen Kapitalmarkt aufbauen. 5 Jahrzehnte lang hat er nicht funktioniert, der Kapitalmarkt in Äthiopien. Jetzt ist die Ethiopian Securities Exchange, kurz ESX, offiziell eröffnet. Premierminister Abiy Ahmed spricht von einem historischen Meilenstein. Und das ist für das Land ein unglaublich wichtiger Schritt. Denn jahrzehntelang war die Wirtschaft stark reguliert. Viele Bereiche waren für private, ausländische Investoren verschlossen. Und erst in den letzten Jahren, da hat die Regierung erst damit begonnen, diese Barrieren abzubauen. Und die Eröffnung dieser Börse, der Ethiopian Securities Exchange, ist somit auch ein ganz großes und ein deutliches Signal an internationale Investoren vor allem, die dann sagen so, we are open for business, wir sind offen für Geschäfte. Dieser Schritt kann natürlich sehr große Vorteile haben. Eine Börse ist im Grunde ein Marktplatz für Unternehmen, die Kapital benötigen und Investoren, die ihr Geld gewinnbringend anlegen wollen. Also in Ländern wie jetzt Deutschland oder den USA, also in etablierten Kapitalmärkten, ist es normal, dass Unternehmen an der Börse Aktien verkaufen, um eben frisches Kapital für Investitionen zu bekommen. Investoren wiederum profitieren von möglichen Kurssteigerungen und Dividenden. Also ein zentraler Mechanismus zur Kapitalbeschaffung für verschiedene Personen, für verschiedene Stakeholder. Allerdings beginnt die ESX unter eher ungewöhnlichen Umständen. Zum Start wird dort nur eine einzige Aktie gehandelt, die der Wegagen Bank, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, weitere Unternehmen sollen tatsächlich noch folgen. Doch es bleibt die Frage, wie schnell sich jetzt dieser Markt entwickeln wird. Die Regierung plant, staatliche Unternehmen wie Ethio Telecom zu privatisieren und ihre Aktien an der Börse zu listen. Und mit diesem Verkauf könnte die Regierung bis zu 234 Millionen US-Dollar einnehmen. Das ist aber, es steht alles noch in den Sternen. Ein weiteres Ziel der Börse ist es auch, das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft wieder zu stärken. In stabilen Finanzmärkten eben stellt ein funktionierender Kapitalmarkt, eine funktionierende Börse dazu, dass mehr Unternehmen wachsen, neue Arbeitsplätze geschaffen werden, mehr Steuern generiert werden. Und in einem Land wie Äthiopien, das sich gerade von einem Bürgerkrieg erholt, wo mehr als 600.000 Menschen gestorben sind, ist das besonders wichtig. Wie gesagt, das Land sagt, wir sind open for business. Die Regierung erhofft sich eben ganz viele neue Investitionen, sowohl von äthiopischen als auch von ausländischen Anlegern. Es gibt viele Herausforderungen trotzdem immer noch. Also eines der größten Risiken ist tatsächlich die wirtschaftliche Unsicherheit, die ja immer noch in Äthiopien herrscht. Das Land leidet seit Jahren unter einer Inflation von mehr als 15%. Das bedeutet eben, dass Waren und Dienstleistungen ständig teurer werden, was das Vertrauen der Menschen natürlich in die Währung und den Markt schwächt. Zudem gibt es aber auch immer noch regionale Unruhen, die Investoren abschrecken und abschrecken könnten auch in Zukunft. Ein weiteres großes Problem ist das sogenannte Liquiditätsrisiko. Das bedeutet, dass Investoren Schwierigkeiten haben könnten, ihr investiertes Geld und vor allem eben ihre Gewinne aus dem Land zu transferieren. Besonders also für ausländische Investoren ist es eine große Hürde, denn ja, ohne eine stabile Währung und klare Regeln, wie sich eben das Geld dort bewegt, sind eben Investitionen tatsächlich immer noch sehr riskant. Aber es ist ein Land, Hochrisiko, aber auch großes Potenzial für Gewinne. Viele bleiben da sehr optimistisch, auch zum Beispiel der CEO von der ESX, nämlich Tilahun Kasahun. Er erwartet, dass in den kommenden 10 Jahren bis zu 90 Unternehmen an die Börse gehen werden. Auch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds haben bereits auch schon Milliardenhilfen an die äthiopische Regierung freigegeben, um diesen Progress eben auch zu unterstützen, diese wirtschaftliche Erholung des Landes zu unterstützen. Doch ob jetzt natürlich die Börse langfristig erfolgreich wird, das hängt tatsächlich noch von sehr vielen Faktoren ab. Ja, kann die Regierung für Stabilität sorgen? Werden tatsächlich ausreichend Unternehmen Interesse haben, sich listen zu lassen, wie eben Kasahun sagt? Und vor allem finden sich genug Investoren, die bereit sind, trotz dieser ganzen Risiken ihr Geld nach Äthiopien zu bringen? Ich glaube, dass ja, time will tell. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die ESX der erhoffte wirtschaftliche Motor wird oder eben, ob es einfach nur ein, in Anführungsstrichen nur, ich glaube, da ist unglaublich viel Arbeit da drin, aber ob es eben ein ambitionierter Versuch bleibt, der vielleicht an der Realität scheitert. Das wird sich erstmal herausstellen, aber erstmal finde ich diese Entwicklung unglaublich spannend.
Ich finde ja nochmal interessant, in was für einer Währung wird da gehandelt? Also in der Landeswährung oder in Dollar? Wahrscheinlich in der Landeswährung, oder? Die im Übrigen Birr heißt, was ein Kumpel von mir, der aus Gelsenkirchen kommt, immer Bier ausspricht, was ich sehr lustig finde. In Äthiopien bezahlen sie mit Bier. Naja. No jokes with names, wissen wir ja.
Ja, das stimmt. Warte, ich kann ja nochmal kurz gucken, ob ich das schnell rausfinde.
Soll der Faktencheck soll sich kümmern. Faktencheck.
Okay.
Ja, die werden wahrscheinlich schon in der Landeswährung handeln. Also das wäre ja bekloppt, wenn die da irgendwie. Also warum sollte man in Dollar? Da gibt es bestimmt auch gute Gründe für. Ich höre jetzt sofort auf zu spekulieren, ich habe ja keine Ahnung.
Gut. Dann ist gut. Dann kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht betrifft ein bisschen auch die Tech-Welt, nämlich das Netzwerk Blue Sky. Viele, die uns hören, finden Blue Sky vielleicht gar nicht so cool, weil sie sich sagen, hä, wieso, es gibt doch das Fediverse. Aber es gibt viele Menschen, die können mit dem Fediverse nicht so viel anfangen. Aus unterschiedlichsten Gründen, die ich jetzt gar nicht weiter nennen möchte.
Doch komm, heiliger Krieg.
Nein. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, sich auf ein Netzwerk festlegen könnten. Das tun sie aber nicht, deswegen bin ich auf beiden vertreten. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls haben sich verschiedene Leute zusammengetan, die Blue Sky gerne für immer retten, für immer bewahren und vor solchen Entwicklungen wie bei Twitter oder auch Meta schützen wollen. Und das sind Tech-Gründer, Schauspieler, Grüne, also eine ziemlich bunte Allianz. Unter anderem unterstützt von Jimmy Wales, den wir alle gerade am Jahresende immer wieder bei der Wikipedia treffen. Wir da
ach, der, ja, okay, bettelt, ich den kenne ich doch, den Namen.
Die Spenden okay. erhöhen soll.
Ja.
Der Mozilla-Gründer Mark Sermon, der Hollywood-Schauspieler Mark Ruffalo und der Autor Cory Doctorow, um nur einige zu nennen. Die haben sich zusammengetan und haben die Initiative, deren Namen ich mir nicht rausgeschrieben habe. Ich bin ja auch
Safe,
super.
Save Our Network.
Free Our Feeds.
Okay. kennst du einen, kennst du alle.
Und die haben das folgende Ziel. Die wollen eine gemeinnützige Stiftung zur Unterstützung der Open Source Software von Blue Sky aufbauen. Mhm. Es soll eine unabhängige Infrastruktur geben, die dann sicherstellen soll, dass BenutzerInnen von Blue Sky, egal wer gerade das Unternehmen leitet, wem das gehört und so weiter, immer Kontrolle über ihre Daten haben sollen und eben auch Zugriff darauf. Also letztendlich, was sie planen, ist eine dezentrale Infrastruktur zu schaffen, also letztendlich so eine Art Fediverse 2, was wahrscheinlich genau deswegen auch zu Kritik führen wird, weil alle werden sagen, aber es gibt doch schon. Aber tatsächlich ist ja diese Interoperabilität zwischen Blue Sky und dem Fediverse auch schon länger ein größeres Thema. Da wird ja auch tatsächlich von den jetzigen Blue Sky CEOs und Leuten, die da dahinter stehen, auch schon dran gearbeitet. Also es ist jetzt auch nichts Neues. Und sie wollen für dieses Projekt und für dieses Vorhaben Spenden sammeln. Und wenn man weiß, was sonst zum Beispiel Elon Musk für Tesla bekommt einmal im Jahr und was sonst so die Summen sind, die bei Plattformen der sozialen Medien genannt werden, sind doch 4 Millionen US-Dollar, die sie dafür brauchen, nicht viel Geld. Also die kriegen sie bestimmt zusammen und ich fände das ganz schön, die Vorstellung, dass sie es schaffen, dieses Netzwerk davor zu schützen, dass irgendwelche Deppen ankommen, das kaufen und dann muss man sich wieder einen neuen Ort suchen, wo man sich trifft. Und ich fände es vor allem eben auch echt schön.
Mastodon, ne?
Genau, ich fände es vor allem eben auch echt schön, wenn dieses Netzwerk, auf dem aus irgendwelchen Gründen nicht alle sind, mit dem anderen einfach besser kommunizieren könnte. Also wenn es einfach wirklich dezentral würde. Und daran scheinen die zu arbeiten. Kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatten wir das Thema Birkenstock. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ich traf letzten Sommer am Rhein in Birkenstocklatschen Herrn Klein. Er trug weiße Socken und meinte ganz trocken, was soll's, das ist Kunst, kein Design.
Weiße Socken in Birkenstocks. Könnte ich eigentlich wirklich mal machen. Ich habe ja noch diese weißen Bugs Bunny Socken. Die machen sich bestimmt sehr gut.
Ja.
Dann kaufe ich mir noch so eine 7/8-Hose.
Ja.
Aber tapered fit natürlich. Ne? Also die nach unten so ein bisschen schmaler zuläuft, damit man so richtig schön bescheuert aussieht. Ja, doch.
Ja, ne?
Ja, dann gehen wir auf einen 5-Sterne-Campingplatz und quatsche ich dann so leicht angetrunken mit einer Flasche Bier in der Hand, quatsche ich dann nur Leute an, die mindestens 9 Meter lange Wohnmobile haben und eigentlich mit niemandem was zu tun haben wollen. Ich so, na, schön Wetter, ne? Entschuldigung.
Nur zur kurzen Erläuterung, dass die Anspielung mit Kunst und Design bezog sich auf die letzte Sendung, wo ich erzählt hatte, dass Birkenstock gerade vor Gericht gegen den Konkurrenten streitet, ob die Birkenstock-Sandalen ein Design sind, dann wäre nämlich das Urheberrecht schon abgelaufen, oder Kunst. Dann würde das Urheberrecht nämlich länger gelten.
Ich nehme den von Sockenklaus. Es lebt eine Frau in Saarbrücken, die kann sich nur schmerzgeplagte bücken, drum kauft sie im Nu orthopädische Schuh, nun hat sie's nicht mehr so im Rücken.
Ich nehme den von Melina und der geht so. Es lebt in Rheinland-Pfalz ein Dock, der hat auf Ballspielen keinen Bock. Er mag keine Fichten und Buchen mitnichten, doch liebt er seinen Birkenstock.
Ah, oh, mit Bäumen.
Und Hunden.
Und Hunden.
Welches Thema würde denn für die nächste Woche gut passen? Hast du da was?
Fleischwarenverkauf.
Fleischwarenfachverkäuferin. Nein, ist zu langes Wort, aber ich weiß, wo du hin willst.
Fleischwaren, nicht? Okay, Busfahrer.
Doch. Busfahrer.
Busfahrer, zieh die Jacke aus.
Busfahrer finde ich gut. Ja? Busfahrer ist schön.
Busfahrer.
Busfahrer.
Gibt es eigentlich auch Busfahrerinnen? Ich sehe da immer nur Typen sitzen. Also in der Tram sehe ich häufiger Frauen
häufiger
am Steuer.
Frauen, ja. Vielleicht
Bus?
Denken die sich auch, ich habe keinen Bock auf blöde Anmache.
Stimmt,
Sprüche,
du wirst eh blöd angequatscht und dann auch noch als Frau. Weil, oh Gott, ja.
Neulich hatte ich ein total schönes Bild in der Tram. Da war auch eine Tramfahrerin. Und dann stieg an der Haltestelle, wo ich war, noch eine weitere Frau ins Cockpit oder wie auch immer das heißt bei Trams ein. Und dann haben die da total nett geplauscht und haben irgendwas gegessen und viel gelacht und Musik angemacht. Kaffeekränzchen,
was Frauen halt machen, ne?
Das war so nett. Ich dachte, ey, das ist doch der coolste Job. Lädst du dir noch deine Freundin ein und fährst durch die Stadt?
Ich vermute mal, dass das verboten ist. Also mir hat mal, das ist viele Jahre her, da hatte ich im Radio einen Anrufer, der war Tramfahrer und sagte, ja, er wird halt den ganzen Tag Radio hören mit so einem Knopf im Ohr. Das wäre zwar verboten, aber wäre ihm egal.
Oh.
Also vermute ich auch mal, dass Kaffeeklatsch im Führerstand, so heißt es bestimmt, verboten sein dürfte.
Oh nein, oh Gott, hoffentlich, es ist ja völlig unklar, wo das passiert ist und welche Tramfahrerin das war. Von daher,
stellt sich raus, in Berlin gibt es nur eine einzige Tramfahrerin und die hat jetzt auch ihren Job verloren.
Die war jetzt auch Geschichte. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Zinsängste wirken nach.
Dienstag.
Anleger bleiben auf der Hut.
Mittwoch.
Ein glänzender Börsentag.
Donnerstag.
Durchschnaufen an der Wall Street.
Freitag.
DAX steuert auf starken Wochengewinn zu. Das macht er ganz alleine, der DAX. Ich bin so beeindruckt.
Und da ist der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hi Kada. Du hast doch bestimmt total viel Lust, mehr über die Maul- und Klauenseuche zu erfahren, oder?
Wahnsinnig gerne. Erzähl mir mehr.
Okay. Also, ihr habt ja so ein bisschen länger darüber geredet und unter anderem gefragt, ja, dieses Töten der Tiere in den betroffenen Betrieben, macht man das, weil die so ansteckend ist oder weil das Testen und in Klammern Isolieren der Tiere teurer wäre, als sie zu ersetzen einfach? Und die treffendere Frage wäre, warum lässt der Gesetzgeber im Regelfall alle wahrscheinlich infizierten Tiere töten? Denn natürlich haben da einzelne Betriebe oder Ämter aus naheliegenden Gründen wenig Spielraum. Die Maul- und Klauenseuche ist tatsächlich so gefährlich, dass es da eine eigene Verordnung speziell zum Schutz gegen diese gibt. Und in der MK-Seuch V steht in Paragraph 3, dass die zuständige Behörde bereits bei einem konkreten Verdacht auf Ausbruch der Maul- und Klauenseuche die Tötung aller ansteckungsfähigen Tiere des Verdachtsbetriebs anzuordnen hat. Davon kann die Behörde im Ausnahmefall abweichen, wenn die Seuchenbekämpfung dadurch nicht behindert wird. Sie muss aber das Gebiet quasi, quasi sperren und beobachten. Mhm. Und sobald die Seuche amtlich festgestellt wurde, gibt es auch diesen Spielraum nicht mehr. Also dann muss es angeordnet werden. Das bedeutet, die Tötung ist vorgeschrieben, aber wäre es denn wirklich unwirtschaftlich oder zumindest theoretisch möglich, die Tiere zu testen und zu isolieren? Also zunächst mal ist es so, dass die Landwirte, die erhalten einen Grundpreis für die betroffenen Tiere und die Kosten der Tötung von der öffentlich-rechtlichen Tierseuchenkasse zurück. In die müssen alle Tierhalter einzahlen, pflichtmäßig. Es gibt aber natürlich die viel schwererwiegenden Verluste durch entgangene Einnahmen, weil ich hätte ja die Tiere vielleicht nicht nur verkauft, sondern zum Beispiel, ne, Milchkühe, die geben ja eine ganze Zeit lang Milch und so weiter. Und ich kann ja auch grundsätzlich, mein Betrieb ist ja lahmgelegt, während das Ganze passiert. Und dieses Risiko muss man individuell versichern, schreibt der Gesamtverband der Versicherer dazu. Und die schreiben aber auch, wogegen sich Landwirte gar nicht schützen können, sind Effekte auf dem Markt, die das Auftreten der Seuche auslöst. Und weil die eben, wie gesagt, so gefährlich ist, ist das tatsächlich jetzt schon so, dass Großbritannien, Mexiko und Südkorea einen Importstopp für deutsches Schweinefleisch verhängt haben. Ja, und man denkt ja, hä, die sind noch ganz krass weit weg, ne? So. Und solche Schritte wirken sich natürlich auf alle tierhaltenden Landwirte aus. Noch nicht mal nur die direkt Betroffenen oder die in dem Bundesland oder so, weil deren Marktpreise sich ja verändern, wenn in gewisse Länder gar nicht mehr exportiert werden darf. Das macht das natürlich dann, erhöht natürlich den Druck, eine möglichst schnelle Lösung zu finden, ne? Um sozusagen die Verluste irgendwie nicht zu groß werden zu lassen, dass man den Betrieb wieder nutzen kann. Er muss dann komplett desinfiziert werden. Alle Geräte, Fahrzeuge und so, die damit in Berührung waren, müssen desinfiziert werden. Und das ist ja kein, wir kennen das ja so, Isolationsstationen im Krankenhauskontext bei Corona. Und das ist ja schon schwierig. Und das sind Bereiche, wo es teilweise Infrastruktur für solche Sachen gibt. Und auf dem Bauernhof, ne? So, das ist nicht ein Umfeld, in dem man so eine Aktion durchführen möchte. Das macht es halt sehr schwierig. Genauso hat man eben auch überhaupt keinen Platz oder Möglichkeiten, baulich zum Beispiel Tiere voneinander zu trennen entsprechend, ne, gerade bei sowas Ansteckendem. Und leider bin ich noch nicht fertig mit Manu Kleinseuche. Ihr hattet nämlich auch noch gefragt, wie heißt denn die Behörde genau, die sich um Infektionskrankheiten bei Tieren kümmert? Das sind in erster Linie die Veterinärämter. Das ist also schnell abgehakt. Und dann hatte Holgi noch vermutet, ja, eher wird das H5N1-Virus auf Menschen überspringen als die Maul- und Klauenseuche. Ich vermute mal, dass das korrekt ist, wobei bei Überspringen muss man ja gucken, ne? Ist der Mensch Träger oder infiziert er sich? Also der Nordkurier hat zur MKS, wie die Maul- und Klauenseuche abgekürzt heißt, mit dem Friedrich-Löffler-Institut gesprochen. Das ist ja dir bestimmt ein Begriff. Ich sehe, das ist es wahrscheinlich nicht, aber hätte ich auch nicht erwartet. Also das ist das nationale Referenzlabor für diese Seuche. Das wurde nämlich von seinem Namensgeber allein zur Erforschung von der gegründet ursprünglich. Und die sagen halt, der Mensch sei dafür nicht grundsätzlich empfänglich, aber er kann den Erreger eben zwischen Tieren transportieren. Und das geht eben auch sehr leicht. Da muss man also aufpassen. Und unter ganz besonderen Umständen seien milde Infektionen bei Menschen schon mal beschrieben worden. Allerdings weniger als 50 Fälle in den vergangenen 100 Jahren. Das fand ich sehr plastisch. Da habe ich gedacht, das nehme ich mal mit.
Ja, das ist jetzt ein bisschen beruhigend.
Ja.
War es das damit mit Maul- und Klauenseuche?
Damit bin ich mit Maul- und Klauenseuche fertig und baue die goldene Moderationsbrücke zu Seuchen, die den Menschen betreffen. Ihr hattet ja auch über SARS-CoV-2 und über Influenza gesprochen und speziell Holgi hatte da erwähnt, dass er auf Blue Sky Links gefunden hat oder Zahlen aus Bayern, wo man eben sehen kann, dass im Monitoring gerade SARS-CoV-2 keine große Rolle spiele und Influenza A und B aber sehr wohl. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das im Faktencheck heute sagen würde, aber good job Bayern. Die führen nicht nur Sentinel-Untersuchungen durch, die ja auch bundesweit Pflicht sind, soweit ich weiß, sondern haben eben auch an 30 Standorten ein Abwassermonitoring in größeren Kommunen und testen dabei überall sowohl auf Influenza ebenso wie SARS-CoV-2. Und daher kann ich bestätigen, das, was Holgi gesagt hat. Und für alle, die nicht auf Blue Sky sind, das war ja auch kurz Thema bei euch. Ich habe die Links eben zu diesen Monitorings der Bayern einmal rausgesucht. Ich finde diese Seiten sehr gut. Die sind top aktuell und haben halt so interaktive Grafiken. Also das kann man sich ganz gut angucken. Dann endlich kein Seuchenthema mehr, aber auch nicht so angenehm für den Menschen. PFAS hattet ihr erwähnt. Tatsächlich hatte ich sogar selbst ein ganz kleines bisschen an dieser Recherchekooperation mitgearbeitet. Deswegen fand ich das ganz spannend, dass ihr das erwähnt. Ihr habt ja diese Kostenberechnung auch erwähnt, an der ich nicht beteiligt war, also falls die falsch ist, ich weiß nicht. Ihr hattet da ja die geschätzten Kosten für die Beseitigung von PFAS aus der Umwelt erwähnt und dass das einen europäischen Haushalt 450 Euro im Jahr etwa kosten würde durchschnittlich. Und dass man das ja vielleicht in Deutschland noch irgendwie schultern könnte, aber zum Beispiel in Bulgarien nicht. Deswegen habe ich das einfach mal kurz nachgeholt, um das plastisch zu machen. Also in Bulgarien würden diese 450 Euro bei vielen Menschen mehr als die Hälfte des monatlichen Nettoeinkommens ausmachen, das im Median eben bei 802 Euro liegt. Also das ist natürlich schon krass. Dann vergiftet oder arbeitslos? Gab es nicht ein Buch oder einen Film, der so hieß? Habt ihr euch gefragt? Und das Problem ist halt, wenn ihr so Fragen in den luftleeren Raum formuliert, dann ist halt die Chance groß, dass ich mich angesprochen fühle, ob ihr jetzt Faktencheck dazu sagt oder nicht. Und tatsächlich ist Vergiftet oder arbeitslos der Titel eines Fernsehfilms, der 1982 im ZDF gezeigt wurde. Aber wer sich dafür interessiert, der soll doch einfach Wikipedia lesen, dachte ich mir. Dann habe ich tatsächlich nochmal eine Korrektur, weil ich habe ja jetzt ganz viel ergänzt. Und zwar hattet ihr gesagt, das Bundesumweltamt, das sei von Klaus Töpfer, CDU, gegründet worden. Und das ist nicht korrekt. Klaus Töpfer war Bundesumweltminister von 1987 bis 1994. Und du hattest ja auch gesagt, er hat viele gute Dinge gemacht. Aber das Bundesumweltamt gibt es schon seit 1974. Das wurde unter Willy Brandt gegründet.
Nicht alles Gute kommt von Klaus Töpfer.
Ja, dann komme ich zu meinen beiden letzten Punkten. Der erste ist, das Statistische Bundesamt hat ja berichtet, ne, Babyboomer gehen in Engpassberufen, in den nächsten Jahren in Rente. Und wenn jemand mal selbst schauen möchte, ja, wie ist das denn in meinem Beruf da mit der Altersstruktur und so, also Disclaimer, Kollegen von mir quasi haben beim SWR haben dazu eine ganz tolle Recherche gemacht, schon vor ein paar Wochen, wo man eben mit so interaktiven Grafiken gucken kann, wie das eben in verschiedenen Branchen aussieht. Link dazu habe ich mal mitgebracht für die Shownotes. Und dann war die Frage noch, in welcher Währung an der neuen äthiopischen Börse ISX gehandelt wird. Und das sollte die nationale Währung Birr sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie sie ausgesprochen wird. Sie wird übrigens mit 2 R geschrieben und ohne E. Und Regelheft der Börse sind Sanktionen in der Währung notiert. Ich konnte jetzt noch keine Ticker oder sowas finden, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Fall, wenn bisher nur ein Unternehmen gelistet ist.
Okay, super. Vielen Dank, dass du das noch nachgeschaut hast.
Gerne.
Und vielen Dank für den gesamten Faktencheck. Mach's gut.
Bis dann.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das seid ihr. Und falls ihr noch nicht dabei seid, dann freuen wir uns, wenn ihr, was auch immer ihr entbehren könnt, in einen unserer vielen Töpfe werft. Das kann direkt aufs Konto gehen. Ihr könnt bei Apple ein Abo abschließen, dann habt ihr die Sendung ohne Werbung und ohne Abspann. Oder aber ihr kommt zu Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr dort hinkommt, dann lesen wir am Ende der Sendung, zumindest wenn ihr bei den Ultras und im Fanclub seid, ich will jetzt hier nichts versprechen für die anderen, euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dienst 1.
Wing Commander Lord Flesherts Lieblingskoordinaten. 47 Grad 15 Minuten 20 Sekunden Nord, 10 Grad 8 Minuten und 5 Sekunden Ost.
Ich guck jetzt, wo das ist. Warte, was war das? 47,
15,
15
20,
20
Nord,
Nord, Komma,
10, 8,
5 Sekunden Ost. Gucken, ob es das jetzt falsch notiert.
Naja, ich lese so lange mal weiter. Martin Afanasiev, Babette Bauer, Guido Baulich, Marc Bremer, Markus Breu, Oliver Delpys Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist, Silke Dietz, der Monkey Dom, Dominik Wagner, Doppeldecker Fahrrad, Klut Fankhauser, Olaf und Fiete, Erik Fröhlich, David Hasenbeck, Adrian Hauptmann.
Was funktioniert nicht? Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert.
Stefan Havranek, der Jan. Antjot Kästner, du hast
Alexander
noch ein bisschen.
Klink. Ich habe noch, achso, ich darf noch. Okay, dann probiere ich es nochmal.
Jessica Kugoy, Heiko Link, ich bin noch bei den Ultras.
Ja, dann lass dir Zeit.
Sabine Lorenz, Manamana, du-du-di-di-di, Manamana, du-du-du-du, Manamana, du-du-bi-du-bi, di-du-wi-di-du-wi-du, das habe ich bestimmt falsch gemacht, du-du-du-du. Der Dösewicht ist mal wieder Wahlhelfer und nimmt sich den Tag nach der Bundestagswahl frei. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Rufus Platus, Jan Rück.
Kannst du mal aufhören? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren.
Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schäckis für mehr Flausch. Simone Scholz, Joachim Urlas, So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg, Bernd und Frische Wehmöller, Andreas Werner, Justus Wilhelm und hier der Fanclub. Janine Schöne, Minus und Unterstrich, Felix, der sich sehr über die Postkarte gefreut hat und als Dank jetzt Katrin und Heugi singen lässt. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Arne, wo muss ich jetzt hier meinen Abspannvandalismus eintragen? E. Jonas und Nathalie, Lisa und Sebastian. Ab Montag mag ja wieder America First gelten, aber Deutschland Förster. Maike Ahrensen, Timo Altfelde, Katrin Apel. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon, auch das noch. Trump erhebt Anspruch auf Legoland. Auch nach der Bundestagswahl sind wir in der gleichen Lage. Auch nach der Bundestagswahl sind die Herausforderungen die gleichen und müssten endlich gelöst werden. Anja und Jan aus Bielefeld, Matze aus Spandau, hast du es immer noch nicht?
Nee, das ist irgendwie, ich kann mich auch überhaupt nicht konzentrieren. Also nochmal 57, 15, 20, machen wir hier nochmal. Geht nicht, 57, warum geht das nicht da? 57, 15, 20.
Simon Axmann, Dirk Behn, Sebastian Banse, Johannes Bauermann, Thomas Bauer, Jan Beilecke, Tobias Salin, die Betonung bei Salin nicht auf das A legen, dankeschön. Peter Blachani, Jan Blendeck, Björn Borner, Markus Boslett, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka. Machst du das eigentlich in Google Maps oder in irgendeiner Karte oder wo machst du das?
Ich habe mir jetzt was... Also ich bin jetzt gerade im Bregenzer Wald. Bregenzer Waldstraße in Wart in Österreich. 47, 15, 20. 47, 15, 20 und 10, 8, 5. 10, 8, 5. Nicht 15, 5. Mal gucken, ob das was ändert. 5, also, Hochalpbahn Bregenzer Waldstraße in Wart in Österreich. Ich verstehe es nicht.
Vielleicht ist der Wing-Commander da einfach gerne im Urlaub.
Das kann natürlich sein, ja. Oder er will uns fertig machen. Kann natürlich auch sein, ne?
Ja, das kann auch sein.
So, wo geht's? Wo bist du? Ich habe den Überblick verloren. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, Katrin.
Mariah Carey.
Mariah Carey. Du bist gerade mal auf Seite 2, da wäre ich aber schneller gewesen. Na gut. Hast du Mariah Carey gesagt?
Ja.
Okay. Lise grüßt die Katana.
Sascha grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Herbst, auf dem Feld die Kürben.
Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Do I wanna know if this feeling goes both ways?
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Melodikos Extra.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz von mit dabei. Für Arschgeigen, Faschos und Dödel haben wir eine eigene Partei.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Helena grüßt die Katana.
Kati grüßt Joni.
Wolfgang grüßt Mila.
Cecilia, Maribel und so weiter.
F und H.
Annika H.
Kumquat Hägen das.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Ich habe das bestimmt auch falsch ausgesprochen, ne? Wie heißt es? Hagendasch oder so?
Hagendasch, ich nenne es mal Hagendasch.
Okay. Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Die Uroma
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Andreas Jasper.
Annette K.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten Kapern?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nolson Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corinna.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dennis Lichtenthaler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Krankheit X, vormals Twitter. Nun sind Facebook und Instagram auch von Krankheit X befallen.
Captain Blackadder has had quite enough of living in what increasingly feels like a weird mix of William Gibson's novels Peripheral and Agency and Tom Clancy's Red Storm Rising.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsen-Burg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe spielt heute Depeche Mode auf der Blockflöte. Danach kann man auch besser die Silence enjoyen.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Konse Skibi Dibi.
Der Knopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Nee, nicht der Knopf.
Ja. Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommes Stein.
Pyramidenstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Das ZDF spricht von einer möglichen Regierung aus Union und SPD weiterhin als große Koalition. Umfrageergebnisse sind was für Jugendliche mit ihren Pac-Man-Videospielen und dieser Rock'n'Roll-Musik.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Mothworth immer noch vor sich hin motzen.
Der Tobi fragt sich, warum retten wir nicht die Autoindustrie durch Umstellung auf Kriegswirtschaft und zwingen sie, die Gewinne in nachhaltige Technologien zu stecken? Klingt für mich nach Win-Win. Übersehe ich da etwas? Möglicherweise gar nicht, Sophia, das ist jetzt mal eine charmante Idee.
Mhm.
Naja, lass sie Kübelwagen bauen. Also wenn keiner deinen Golf kaufen will, bau halt einen Kübelwagen und verkauf ihn der Armee. Das wäre mal interessant, ob sowas schon mal jemand bearbeitet hat. Ah, das fände ich jetzt wirklich spannend.
Ich möchte nicht durch mein Werk unsterblich werden. Ich möchte dadurch unsterblich werden, dass ich nicht sterbe. Woody Allen.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenrooy.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Pia und Thomas wieder in Wien.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum, wird es billiger, wenn ich gleich mehr schreibe.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
Tobias Wirth.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk, was Wuchownie Strovi. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Es sichert meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung vom 17. Januar 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.